Halleluja, ich bin so begeistert. Ah, oh, bin ich begeistert. Halleluja. Nein, ich bin echt so begeistert heute. Und es war so, weil wenn du so aus einer solchen Zeit herauskommst, und wir waren vom Freitag von 9 Uhr morgens waren wir zusammen und bis heute Nachmittag um 12, 1 Uhr und von der Früh weg von 8 Uhr wieder bis um 10, 11 Uhr abends. Und immer beieinander und immer Jesus im Mittelpunkt. Halleluja. Und dann habe ich mich heute gefragt, wie wir das schaffen. Und dann habe ich das Lied gesehen und den Text gelesen. Und da gibt es den Heiligen Geist. Und der gibt nicht nur Liebe, sondern auch Kraft. Und das hat mich ganz besonders begeistert, dass wir Kraft bekommen haben durch ihn. Amen. Halleluja. So, unterschätzt nicht, wenn du müde bist oder wenn du denkst, oh je, das warme Bett oder irgendwo so Couching und so, dann denk dir, dann musst du dir daran erinnern, dass der Heilige Geist nicht nur, sondern auch Kraft gegeben hat. Kraft gegeben hat, dein Fleisch zu überwinden. Kraft gegeben hat, wieder die Füße auf den Boden zu stellen und den Oberkörper aufzurichten. Amen. Halleluja. Halleluja, danke Herr. Und dann Lobpreis. Ja, wir haben Lobpreis und das wunderbar genossen. Und ich möchte euch heute ein Wort weitergeben, das ihr auch heute, glaube ich, war das heute oder gestern, egal. Auf alle Fälle, wir haben gesungen da, wisst ihr, wie viel waren wir? 11, 12, 13, egal. In einen relativ kleinen Raum und da war was los, ja. Die Fenster sind beschlagen, haben sich beschlagen und dann und der Dampf war da und es war so richtig kesselmäßig und der Herr und der Heilige Geist war mittendrin. Amen. Und auch heute jetzt da, ich habe mir gedacht, ja, so wie viele sind wir denn? Ich habe gedacht, ich bin irgendwo in der Allianz Arena. Da war so eine Power, so eine Kraft im Gesang. Ja. Und von ganz hinten bis ganz vorne, hinten hat man, Gott, was starke Stimme habe ich gehört. Bis zu mir vorne vorgedrungen. Halleluja. Ja, und da habe ich dann im Lobpreis ein Wort bekommen vom Herrn, das ich da jetzt auch der Versammlung weitergeben möchte. Und zwar hat der Herr gesagt, zu mir gesprochen und er hat gesagt, immer und bei jeder Sache könnt ihr Fehler machen. Wir können immer und egal was wir machen, können wir immer dabei einen Fehler machen. Aber, hat er gesagt, nur wenn ihr mich lobt und preist, da könnt ihr keine Fehler machen. Halleluja! Da kann man keinen Fehler machen. So, und dann ist es weitergegangen, aber jetzt da vorne auf dem Stuhl dann so. Und dann hat mich das so, weil Mose ist zum Pharao gegangen und was er immer wieder zwei, drei, viermal wiederholt hat, war dieser eine Satz. Der Herr, unser Gott, spricht und ich soll dir ausrichten, lass das Volk ziehen, damit es mir diene. Und dann kommt nicht in Frage, und wieso soll ich, und wir brauchen Ziegel und wir wollen Gebäude bauen und so. Und was ist dein Gott und so. Ja, und dann ist eben diese nächste Plage gekommen und dann danach ist der Mose wiedergekommen und wieder dieselbe Ansage, lass mein Volk ziehen, damit es mir diene in der Wüste oder wie immer deine Übersetzung ist. Und ich bin so felsenfest davon überzeugt, weil mit was wollen wir Gott dienen? Mit was wollen wir ihn dienen, was er nicht imstande ist zu tun? Wir können ihn nur in einer Sache dienen. Und das ist das, genau das, dass wir ihn loben und preisen. Damit er alle Ehre bekommt. Dass wir aufstehen und ihm sagen, Herr, du bist der Größte, du bist der Beste, du bist, genau, ja, genau, du bist der Beste. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und wenn sich sein Leib, seine Gemeinde zusammenkommt, in Einheit ihn anbetet, ihn lobt und preist und singt, dann sagt der Herr, das ist so was Gewaltiges für ihn. Das ist so was Tolles für ihn. Das ist so eine unglaubliche Sache für ihn, dass er sich dabei entschieden hat, dazu entschieden hat, dort mitten da drinnen zu wohnen. Im Lobpreis seines Volkes, dort will er wohnen. Und wohnen, ihr Lieben, wenn das, der Begriff wohnen, das ist ja mit Wohlfühlen hat das was zu tun auch. Ja? Das ist nicht nur so, ich schaue mal vorbei oder ich schaue mir das an, sondern ich habe mich entschieden, da zu bleiben und zu wohnen. Amen. Zu wohnen. Zu genießen. Halleluja. Ich bin begeistert, aber das merkt man kaum. Und der Heilige Geist hat auch Kraft. Und das ist auch etwas, Liebe, ja, das verstehe ich, das ist die Grundbasis von allem. Der Herr, der Vater im Himmel, er hat alles, alle Ideen, alle seine Gedanken, alles, was er bewegt hat und was er noch bewegen wird, ist seine Urmotivation, ist die Liebe zu uns. Aber das mit der Kraft, das hat mich heute schon sehr begeistert. Dass da auch Kraft drinnen steckt. Wenn wir unseren Herrn in unserem Herzen haben, dann bekommen wir neue Kraft. Für jede Situation, in der wir drinnen sind, in der wir uns befinden, wo wir uns denken oder wir wollen da raus, der Herr, Heilige Geist, gibt dir Kraft dazu. Amen. Du bekommst diese Kraft. Du musst dich nur mal besinnen darauf, auf sein Wort und dann im Glauben dieses Wort annehmen. Und so. Na okay, wenn du das sagst, dann glaube ich, dass ich diese Kraft habe. Wenn du sagst, ich soll jetzt hinaussteigen und übers Wasser gehen, dann versuche, weil du es sagst, weil nur du die Wahrheit sagst, dann will ich es versuchen und dann will ich aufstehen und dann will ich vorwärts gehen. Amen. Halleluja. Ich habe heute eine tolle Botschaft. Und zwar der große Unterschied heißt die Ding. Und toll ist sie deshalb, weil wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst und dann macht er es groß in dir und erweitert es aus und er macht dein Herz immer mehr auf und der Heilige Geist kommt immer wieder mit einer neuen Sendung, mit einer neuen Zusatzaussage und er entdeckt eine neue Entdeckung und es ist einfach nur gewaltig stark und unglaublich. Und wisst ihr, manchmal haben wir einen Eindruck, so kann es passieren. Ja, ich habe das schon gemerkt, auch ich habe schon so Bemerkungen auch schon gehört von so Brüdern und Schwestern und so, dass es macht eigentlich, wo ist der große Unterschied zwischen denen da und uns da oder der da und dem da und mir? Denen geht's gut, die sind gesund. Die haben dieses und jenes und eigentlich, ja, aber komisch, sie haben Gott nicht und sie kennen Gott nicht, aber trotzdem, es ist alles so wunderbar bei denen, schaut so toll aus. Hat das schon jemand einmal gedacht so? Ja, genau, das sind die Ehrlichen unter uns. Lobpreis und Ehre dem Herrn. Wir haben ja in Südtirol beschlossen, offen zu sein miteinander, gell? Ja, genau. Gott liebt das, wenn wir offen sind. Und er ist auch derjenige, der uns vor Schande bewahrt. Amen. Halleluja. So, wenn du offen bist mit jemandem, dann ist es egal. Ich denke mir dann, es ist doch egal, was diese Person jetzt über mich denkt oder was sie sich vorstellt. Weil ich bin ja, mir ist es wichtig, dass sie weiß, was Gott über mich denkt. Was mein Schöpfer über mich denkt. Und die Personen, das wissen wir ja alle, sie denken ja sowieso. Das geht ja, denken ist ja nicht, das läuft ja automatisch, oder? So, sie denken immer irgendetwas über dich. Und so kann es passieren, dass wir uns, oder dass der eine oder andere schon mal mit den Gedanken in Berührung gekommen ist, ja, wie denen funktioniert alles, die hat er schon einen Partner gefunden und ich muss noch ein bisschen warten und wieso er kennt doch Gott gar nicht und so. Und jetzt haben die schon auch ein Kind bekommen und ich warte schon ein bisschen und kaum ist die und so. Wisst ihr, das gibt dann so, ja, und da bei mir gelingt es nicht so recht, irgendwie läuft es nicht richtig und da läuft es wie geschmiert und so bei dem Nachbarn oder so und schaut euch das an und die fahren da aus und ein mit ihren Krachen, mit ihren Kisten und ja. Und dann kann schon manchmal ein Gedanke aufkommen, dass man sagt, sich denkt, ja, aber Herr, ich kann keinen Unterschied erkennen. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen, wie Gott darüber denkt. Und dann möchte ich euch ein Beispiel, wo wir jetzt hineintauchen wollen, nämlich einen Unterschied zwischen dem Volk Israel und den anderen Völkern, von denen sie umgeben waren. Halleluja, danke Jesus. Und da hat es die Situation gegeben, oder das war damals so, vielleicht ist es heute noch auch so, es ist auch heute noch so. Da gibt es diese Völker und diese Völker um Israel herum haben verschiedene Götter verehrt. Und diese Götter waren dazu da, um sie zu beschützen und zu bewahren und aber auch Fruchtbarkeit zu schenken und alles wunderbar, so viele, viele Dinge. Und dann ist es vorgekommen manchmal, dass das eine Volk von einem anderen Volk erobert wurde, dass das Land eingenommen wurde, dass sie versklavt worden sind. Und dann ist Folgendes passiert. Dann hat dieses Volk diese alten Götter, die es verehrt hat, verworfen und hat begonnen, diese neuen Götter anzubeten. Warum? Weil sie immer gedacht haben, den ich früher gehabt habe, der war zu schwach, um mich zu beschützen. Der muss der Stärkere sein, also muss ich mich jetzt an den wenden. Kann man das nachvollziehen? So sind sie einfach da, ist relativ vernünftig, oder? So, wieso soll ich mich, ja, bei, okay. Und so ist das bei vielen Völkern so gelaufen, das war eigentlich immer wieder so, die Situationen waren dann immer wieder so und die Götter sind dann haben sie verworfen und dann das sind jetzt die Neuen und die Mächtigen und die Großen und je größer die Statuen, umso stärker die Götter. Und so war das da bei diesen Völkern, im Groben. Bei Israel war es ganz anders. Israel blieb auch nach einer Niederlage bei seinem Gott. Und Gott hat sich auch immer treu erwiesen, auch wenn sie manchmal ausgerutscht sind, ja, und irgendwie dann auf eine falsche Spur gekommen sind. Aber die Geschichte zeigt uns, dass sie immer wieder zu ihrem Gott zurückgekehrt sind und ihm die Treue gehalten haben über Jahrtausende. Mit kleinen Zwischenepisoden. Und dafür hat es zwei Gründe gegeben. Und einer der wichtigsten Gründe, die wir kennen und die wir wissen müssen, ist, dass die Israeliten keine Religion hatten, sondern sie lebten mit Gott in einer Beziehung. Und diese Beziehung bestand darin, dass Gott mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Und dieser Bund bestand daraus, da geht es um Personen, da geht es nicht um irgendwelche Dinge oder um irgendwelche Vorstellungen, sondern hier geht es ganz konkret um eine Person und um die andere Person. Und wir wissen, begonnen hat das mit dem Bund mit Abraham und Gott. Amen. So ist es ein Riesenunterschied, den wir vielleicht auf den ersten Blick nicht so die Bedeutung erkennen können, aber es macht einen Unterschied, ob du mit einem steinernen Gebilde da und das steht da so und du erwartest von dem, dass jetzt der Regen kommt und du erwartest, dass es dich beschützt und rundherum rasselt schon und schleifen sich schon die Schwerter und wenn dann das alles schief geht und nicht, dann Tschack, und dann kommt der Nächste dran. Und bei den Israeliten war es ganz anders, weil sie standen in einem Bund mit einem lebendigen Gott. Und das, ihr Lieben, war eine ganz, ganz entscheidende Sache, ein entscheidender Punkt, warum Israel im Grunde genommen niemals von ihrem Gott abgefallen ist und immer wieder zu ihm zurückgekehrt ist, egal was zwischendurch immer wieder passiert ist. Weil es ging um eine Beziehung. Und wir dienen keiner Religion. Wir dienen nicht irgendwelchen Vorstellungen, irgendwelchen Luftgebilden, sondern wir stehen in Beziehung, in einer lebendigen Beziehung mit einer lebendigen Person namens, was wir heute schon so oft gehört haben und niemals oft genug aussprechen können, Jesus Christus. Amen. Wir stehen in einer lebendigen Beziehung zu ihm. Warum lebendig? Na, weil wir lebendig sind und weil er lebendig ist. Er ist auferstanden. Er liegt nicht mehr in der Kiste oder in diesem Steinbruch. Er ist herausgegangen und hat gesagt, da stehe ich, jetzt bin ich wieder da bei euch. Und ich werde bleiben bis ans Ende der Tage. Amen. Halleluja. So, ihr Lieben, das war so entscheidend, dass wann immer du denkst, Religion, ja, diese Religion, wir hören oft von Menschen, ja, die sind alle gleich und die Religion, wisst ihr, das Christentum hat mit meiner Religion überhaupt nichts zu tun. Amen. Religion ist der Mensch denkt mit irgendwelchen Taten, mit irgendwelchen Aktionen, mit irgendwelcher, alles, was er machen kann, befähigt ihn, an Gott in seine Nähe, in seine Gegenwart zu kommen. Aber das ist noch nie jemandem gelungen. Und deshalb brauchen wir diese Beziehung zu einem lebendigen Gott, weil nur er es ist, der lebt. Und mit einem Toten eine Beziehung haben, das ist schwierig, unmöglich, würde ich sagen. Er antwortet nicht. Du kannst nicht mit ihm reden. Du kannst ihn nicht angreifen. Du kannst ihn nicht sehen. Du kannst gar nichts machen. Du redest gegen die Wand. Aber wir haben einen Gott, und den ich persönlich kenne und erfahren habe und immer noch, dass er da ist. Ich kann mit ihm reden. Ich kann ihm all die Dinge hingeben. Ich habe heute gesagt, Herr, ich habe mir, wie ich zu Hause war, dann, ich habe mich so wohl gefühlt und ich war so erfreut über heute, dass ich da herkommen kann. Und mein Gedanke war, die alle, wie wir da in Südtirol waren, sie haben schon eine intensive Zeit hinter sich und einmal schauen, wer noch Kraft genug hat, hierher zu kommen. Und ich habe ganz vergessen, dass sie auch den Heiligen Geist in sich haben, der ihnen Kraft genug gegeben hat. Und so habe ich mich total wohlgefühlt. Ich habe das dem Herrn abgegeben. Ich habe gesagt, okay, Herr, mir ist wichtig, dass du da bist und schauen. Und mein, würde mich so freuen. Und jetzt ist meine Freude riesengroß. Halleluja. Danke, Jesus. Er beschenkt mich. Ja, genau. So, diese Beziehung, die sie mit ihrem Schöpfer, mit ihrem Gott hatten. Ausgegangen ist alles von Gott selbst. Er hat sich entschieden, diesen Bund zu stiften. Er hat den Abraham, willst du? Ja, komm, ich hätte das so am Herzen mit dir, weil ich möchte ein großes, starkes Volk aus dir hervorkommen lassen und ich möchte ein Volk zu meiner Ehre, was egal wie klein es ist, aber es wird meine Herrlichkeit in der ganzen Welt widerspiegeln. Und das hat Gott gemacht und Abraham hat sein Bestes gegeben und alle, die ihm nachfolgten, haben ihr Bestes gegeben. Und wie es dann manchmal so ist, du gibst dein Bestes und irgendwann stolperst du doch. Und so ist es oft passiert, und dass sie dann irgendwie abgefallen sind aus irgendwelchen Gründen und Motiven und irgendwelchen anderen Göttern dann mal versucht haben auch. Ja, aber es war immer wieder, dass sie zu ihrem Gott zurückgekehrt sind. Amen. Ja, habt ihr das einmal so mitgekriegt, ja? Genau. diesen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat und mit all seinen Nachkommen, da gehören wir auch dazu, dieses war sein erster und der wichtigste Bund, den es überhaupt heute noch gibt auf Erden. Und er hat dann noch einen Bund installiert, noch einen Bund gestiftet, nämlich den zwischen Mann und Frau, den Ehebund. Und da geht es genau so, gell? Da geht es auch nur um diese Beziehung und um Gemeinschaft. Ohne diese Komponente kann keine Ehe existieren auf Dauer. Und da muss auch, da ist es auch wichtig, dass wir Gemeinschaft pflegen, dass wir uns darum bemühen um den anderen. Und Gott ist derjenige, der sich so sehr bemüht um uns und so bemüht hat, dass er sogar seinen eigenen Sohn als Einsatz gegeben hat, damit wir wieder und ohne Einschränkung zu ihm wieder zurückkehren können. Amen. Halleluja, danke Herr. Und dann hat es noch diese... Und dann der zweite Grund war die Propheten. Die Propheten, die damals waren, haben immer wieder, wenn sie ausgeglitten sind, die Israeliten, wenn das Volk immer wieder abgedriftet ist, dann sind die Propheten gekommen und haben sie gewarnt vor der Strafe Gottes, wenn sie nicht umkehren. Und das war auch immer wieder Grund, wenn sie irgendeine Dummheit gemacht haben, wenn sie irgendwo hineingeschlittert sind in eine Situation, die Gott nicht zur Ehre gereicht hat, dass sie andere Götzen begonnen haben, andere Götter begonnen haben anzubeten oder ihnen nachzueifern, dann hat Gott seine schützende Hand von diesem Volk zurückgezogen. Und wisst ihr, er hat sie nicht bestraft, er hat seine schützende Hand zurückgezogen. Und daraus sind dann viele, viel Bedrängnis von den umliegenden Völkern dann entstanden, die dann ungehindert sozusagen, weil kein Schutz für sein Volk da war, für dieses Volk mehr da war, ungehindert da in ihr Land eindringen konnte, ihnen ihre Ernten geraubt hat und die Städte zerstört hat. Aber immer wieder lesen wir und erkennen wir in der Geschichte, immer wieder haben sie sich dann in ihrer tiefsten Not an die Warnungen ihrer Propheten erinnert, wo Gott gesagt hat, wenn du nicht umkehrst, dann wirst du Probleme kriegen. Und sie sind immer wieder vorher gewarnt worden. Und dann haben sie sich daran erinnert und haben Buße getan und sind niedergefallen vor ihrem Gott und haben gefleht und geschrien, so wie das Volk in Ägypten auch. Und der Herr hat immer wieder gesagt, ich habe euch gehört, ich habe gehört. Und dann hat er Erbarmen gehabt und ist wieder zurück, hat irgendeine Person, einen Richter oder irgendeinen Kaiser, König hervorkommen lassen, der sie dann wieder von der Macht der Fremdherrschaft befreit hat. Amen. So wie Jesus gekommen ist letztendlich und uns von der Macht der Fremdherrschaft des Teufels befreit hat. Amen. Er hat uns mit dieser unglaublichen Kraft aus dem Reich der Finsternis, aus der Einflusssphäre des Teufels herausgeholt und hat uns hineinversetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du diesen Weg bis ans Ende gegangen bist. Amen. Halleluja. So, diese Propheten haben sie immer wieder gewarnt und so war das immer so ein Hin und ein Her. Aber letztendlich, ihr Lieben, können wir erkennen, sie sind immer wieder zu ihrem Gott zurückgekehrt. Amen. Gut. Jetzt möchte ich euch ein Beispiel geben, dass es nicht immer, manchmal schaut es aus, eben auch, als wenn wir in einer Situation hineinkommen, die schrecklich und fürchterlich ist für uns, aber doch, Gott verlässt dich nie. Egal in welche Situation du hereingerätst, Gott verlässt dich nie. Amen. Und da gibt es diese Geschichte von Nehemia. Aber dann auch Daniel ist es ähnlich ergangen, dem Propheten Daniel. Da war die Zeit, wo die Babylonier, Nebukadnezar, hat Israel erobert, hat die Städte vernichtet, hat Jerusalem in Grund und Schutt und Asche gehauen und hat Leute weggeführt nach Babylon. Und sie haben nicht alle mitgenommen, wisst ihr, die waren auch schlau damals. Sie haben nur die oberste Elite der Gesellschaft mitgenommen. sozusagen die schlauesten Köpfe des Landes haben sie mitgenommen in ihr Reich. Es waren ungefähr 5000 Leute, die anderen haben sie da lassen, weil von denen haben sie selber genug gehabt, so haben sie gedacht. Und dann haben sie eben diese Elite der Oberschicht mitgenommen, unter anderem war da auch die Familie des Nehemia dabei. Und dann, wisst ihr, waren sie da in Gefangenschaft und mussten da wohnen und mussten dort ihre Arbeit verrichten und mussten dort ihr Leben fristen. Aber Gott war immer dabei. Und dieses Beispiel mit Nehemia war so, dass er durch seine Hingabe und durch seine Gottesfürchtigkeit und auch aus Erkenntnis, dass es dabei nicht geht jetzt diese Fremdherrschaft irgendeine Rebellion, irgendein Chaos anzurichten, zu schauen, wo kann ich denen schaden, sondern immer das, was ihm Gott gegeben hat an Fähigkeiten, immer einzusetzen. Egal, er war eigentlich, kann man so sagen, er war ein guter Verwalter von dem, was Gott ihm gegeben hat. Er hat es immer angewandt. Und so ist es ihm gelungen, in der Hierarchie oder in der gesellschaftlichen Ebene immer weiter nach oben zu arbeiten, bis er letztendlich direkt am Hofe des Königs gelandet ist, bis dorthin, wo er zum Mundschenk von Nebukadnezar geworden ist. Und ein Mundschenk, ihr Lieben, das war zu der damaligen Zeit ein sehr, sehr außergewöhnliches Amt, weil es mit einer großen Vertrauen angesetzt war, nämlich der König hat ihm anvertraut, dass er die Speisen oder die Getränke kostet, bevor sie dem König gereicht wurden. Und so war es natürlich nicht einfach, weil es hatte auch Neider gegeben am Hofe, eines jeden Hofes eigentlich. Ja, überall hat es immer Leute gegeben, die irgendwo versucht haben, meistens Verwandte, irgendwie zu schauen, wie kann ich es schaffen, dass sie auf den Thron kommen und so. Und so war es für den, müsst ihr euch das vorstellen, ein Gefangener aus einem fremden Volk wurde zu diesem vertrauensvollen Aufgabe berufen. Und aus dieser Position heraus ist es ihm dann gelungen, auch für sein Volk einzutreten und zum König zu gehen und um zu bitten, dass er wieder nach Hause gehen kann, um die Mauern von Jerusalem aufzubauen. Und ich möchte kurz lesen in Nehemia 2, 1 bis 10, glaube ich so, ja, im Monat Nisan, dem 20. Jahr, Jahres des Königs Artasiaster, das war eben dieser Artaxerxes, dann, okay, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihm den König, und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist's nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber befürchtete mich sehr und sprach zum König: Der König lebe ewig, sollte ich nicht traurig dreinsehen. Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König: Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wolltest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe man mir einen Brief an die Statthalter jenseits des Euphrats, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaf, dem obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. So, es war ganz nicht ganz bescheiden, was er da gefordert hat von dem König, in dessen Gefangener er war, aber doch in dieser Position. Er hat also Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Jetzt müsst ihr die Situation vorstellen. Er war dort in diesem Land als Gefangener, als Weggeführter. Und dann hat er sich so langsam diese Gunst erarbeitet und ist dann bis dorthin, bis in diese Position befördert worden, weil Gott immer bei ihm war. Der Herr war immer bei ihm und er hat ihn instruiert und er hat ihm Kraft gegeben und er hat ihm auch dazu befähigt, all das, was Gott in ihm hineingelegt hat, an Gaben, an Fähigkeiten, einfach auszuleben und nicht zurückhalten. Nicht zurückhalten, auch wenn es sich nicht um sein Land handelt, auch wenn es nicht sein König war. Da muss ich jetzt ganz kurz an unser Land denken. Wie viel da Gutes geschehen könnte, wenn nicht so viele zurückhalten würden. So, das nur nebenbei. Aber es ist ein guter Gedanke. Genau. Und so ist er da, hat er da diese Gunst erworben vor dem König. Und bis er ihn dann letztendlich gefragt hat, so, ja, er möchte gerne zurückkehren und dort helfen, die Mauern wieder aufzubauen, die ja dieser König oder sein Vorgänger zerstört hat und sie alle da weggeführt hat. Und der hat ihm dann auch noch einen Briefe mitgegeben, damit er hat eine Begleiteskorte bekommen, er hat einen Brief mitbekommen an diesen Statthalter oder an diesen Verwalter der Wälder, damit er Bäume bekommt, so viele wie er brauchte wahrscheinlich, habe ich mir gedacht, sicherlich, um wieder Mauer aufzubauen, um Tore zu bauen. Und dann hat er noch gesagt, und damit ich mir selber auch ein Häusl bauen kann. Ja. Na ja, super. Warum nicht? Mal schauen, was der König sagt, weil er sich gedacht haben. Und er hat alles bekommen. Er hat alles bekommen und ist dann heimgekehrt und die Geschichte, wenn ihr lest, erzählt dann, wie es ihm gelungen ist, in kürzester Zeit wieder diese Mauer, das Volk zu einen und diese Mauer aufzubauen. Wisst ihr, diese Geschichte hat mit einem großen Unterschied zu tun. Dieser Mann, Nehemia, zum großen Unterschied von vielen, wo wir jetzt so erleben, auch in dieser Zeit, ja, wo die Menschen den König nicht anerkennen, wo sie sich sträuben, ihm mit ihren Fähigkeiten zu dienen, ihre Fähigkeiten bereitzustellen zum Wohle des Landes. Und so habe ich das einfach so erkannt, dass es für uns auch, wir haben das von Gott bekommen und er will, dass wir es einsetzen. Und im Vertrauen auf ihn ist es egal, wo wir uns gerade drinnen befinden. Amen. Wir sind dazu da, um ein Segen für die Welt zu sein. Wir sind dazu da, um ein Licht für die Menschen zu sein, die jetzt in Dunkelheit wohnen und leben. Amen. So, und wenn wir unser Licht zurückhalten, dann kann das nicht passieren, was Gott mit uns vorhat, was Gott tun möchte in der Gesellschaft draußen. So lassen wir unser Licht scheinen. Ja, Amen. Weil der Heilige Geist wohnt in uns, wisst ihr, und was wir transportieren, das ist Liebe, aber auch Kraft. Wir müssen den Menschen Mut zusprechen, dass da ist Kraft genug in Jesus Christus durch den Heiligen Geist, um all diese deprimierten Situationen zu überwinden. Amen. Da ist Kraft genug. Und dann sagt der Herr, vor was soll ich mich fürchten? Vor was soll ich mich fürchten? Denn du, Gott, du bist bei mir. Amen. Halleluja. Und so ungefähr, schau, wenn wir uns jetzt vorstellen, jetzt Daniel. Daniel war auch zu dieser Zeit, war genau da dabei, auch ist auch mit irgendeinem, er war wahrscheinlich ein kluger Mann, ja, sonst hätten sie ihn nicht mitgenommen und das hat sich dann auch bei alles bewahrheitet. Gott hat ihn gesegnet mit Weisheit. Er ist nach Babylon gekommen und dort wurde er, da hat es spezielle Schulen gegeben, wo man nur die Weisesten alle zusammengeführt hat, um irgendwelche großartigen Dinge, wie machen wir weiter, heute würde man vielleicht sagen, ein bisschen philosophisch oder ein bisschen psychologisch und ein bisschen Mathematiker und Techniker und alle so beisammen, nur die hellsten Köpfe, um irgendwas für den Staat Gutes zu tun, für das Land Gutes zu tun. Und er hat so weise erkannt und so weise gehandelt und geredet, dass er auch mehr und mehr befördert worden ist, bis er letztendlich ganz oben auch wieder direkt beim König gelandet ist und ihm mit seiner Weisheit gedient hat, ihm seine Träume ausgelegt hat. Und als dann, aber was dann der große Unterschied noch ausgemacht hat, wie dann ein Edikt herausgekommen ist, da ist natürlich wieder intrigiert worden und ein bisschen hereingeschoben, weil da hat es ja viele Neider gegeben, weil da kommt einer von irgendwo her, oder? Und mischt da auf einmal auf, alle, mir, was machen wir da, ne? Was sind wir da? Und dann hat es da einen Schriftverkehr gegeben, wo drauf gestanden ist, dass jeder, der diesen Gott anbetet von den Hebräern, der wird zum Tode verurteilt. Und wisst ihr, das war der Unterschied. Daniel hat nie aufgehört, diesen Gott anzubeten. Und er hat gesagt, nein, ich lasse mich nicht rausbringen, das ist mein Gott. Ich weiß, der ist in der Lage, alles für mich zu tun. Er ist in der Lage, mich zu bewahren. Er ist in der Lage, mich vor allen Repressalien zu schützen. Er ist in der Lage, mich vor allen komischen Dingen, sichtbaren, unsichtbaren Dingen, ist er in der Lage, mich zu bewahren und zu behüten. Und so hat er, und dann hat man ihn dabei erwischt, ja. Und dann hat man sie und seine drei Freunde, hat man sie in die Löwengrube geworfen. Und das war dann sozusagen, dass die Löwen, die haben die total ignoriert, die haben sie wahrscheinlich nicht gesehen, die wurden mit Blindheit geschlagen oder so irgendwas, die haben sie gar nicht mehr gerochen. Ja, vielleicht haben sie Corona gehabt, die haben nichts mehr gerochen und ja, nichts mehr da, ja. So, aber egal, wie es der Herr macht, gell, er hat es einfach irgendwie gemacht. Und das war dann sozusagen ihr Freispruch. Sie sind dann freigesprochen worden, dass sie die waren, und ab dem Zeitpunkt war für ihn einfach alles easy und geritzt. Danke, Jesus. Aber wir haben gesehen und wir haben erkennen können, sie haben einen großen Unterschied gemacht, ja. Sie haben den Unterschied gemacht, dass sie niemals an ihrem Gott gezweifelt haben, dass sie ihn niemals verworfen haben, dass sie auch in der ersten Situation, in der brennendsten Situation, ihn nicht weggeworfen haben, dabei geblieben sind. Und Gott hat sich immer und immer und immer wieder, und er wird sich immer und immer wieder als treu erweisen. Weil letztendlich müssen wir uns daran erinnern, das war seine Idee, der Bund mit uns. Es war seine Idee und er steht dazu, vom ersten Tag bis zu dem letzten Tag wird er treu zu diesem Bund stehen. Amen. Und auf das können wir uns verlassen. Und wenn wir Zweifel daran haben, na, dann werden wir zweifelhaftes Leben haben. Danke, Jesus. In Römer 8, 28, Gott sei Dank kennt es jeder, heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. So, alle Dinge dienen uns zum Besten, sagt der Herr. Warum? Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir diese Dinge, dass das besser wäre für uns. Es gibt Situationen, die uns wo wir wirklich in Angst oder schlimme Dinge erleben, aber dieser Vers sagt nicht aus, dass wir das erleben sollen, sondern er sagt aus, dass wir aus dieser Situation gestärkt hervorgehen werden und dass es uns in unserem Wachstum, in unserem inneren Wachstum, dass es das befeuern wird, dass wir stärker werden, innere Stärke wird zunehmen. Es wird uns dienen zu unserer Entwicklung, für unsere Persönlichkeitsentwicklung und für unser geistliches Wachstum. Ich kann das bestätigen. Und nicht die Situation oder nicht die Sache, die da gerade passiert, versteht ihr? Das ist nicht das, was Gott will. Aber er verspricht uns, wenn wir solche Dinge erleben, dann werden wir hernach Großartiges und großartig daraus hervorgehen. Und das werden wir erst später bemerken oder werden uns später auffallen. Aber er möchte ja, dass wir es im Vorhinein schon wissen, damit wir nicht zu deprimiert oder vielleicht sogar unser Leben oder was immer, was wir anstellen möchten oder aufgeben möchten. Ja? Sondern er sagt uns heute schon, er sagt dir und mir jetzt heute schon, wenn du in so eine miserable Situation hineingeratest, dann verspreche ich dir, dass du, wenn du da durchgegangen bist, und ich werde mit dir da durchgehen, du musst nicht alleine da durchgehen, ich werde mit dir gehen, und wenn du nicht mehr gehen kannst, wenn du es nicht mehr stehen kannst, dann werde ich dich tragen. Aber wenn du nachher, wirst du merken, wie dein innerer Mensch gestärkt und kräftiger geworden ist und standfester geworden ist. Amen. Halleluja, danke Herr. Und dann gibt es noch zum Schluss mein letzter Vers in Malachi 3, Vers 18. Malachi 3, Vers 18. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Amen. So, ihr Lieben, was ich damit sagen möchte, habt Geduld. Seid nicht irritiert oder was, wenn ihr seht, wie es den anderen geht und wie es dir gerade momentan geht. Unser Gott wird dafür Sorge tragen, dass man am Ende diesen Unterschied merken wird. Amen. Er wird der Welt die Augen auftun. Er wird auch uns und dir die Augen öffnen, damit du erkennen kannst, was es bedeutet, was für ein Unterschied es ist, ob du Gott, deinem Schöpfer, nachfolgst, ihn ehrst und lobst und liebst, oder ob du Gott für tot erklärt hast. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, Heiliger